No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Die Immunkur gegen Unsinn und Fake News aller Art.
Herzlich willkommen zur brandneuen Folge des Profil-Wissenschafts-Podcast No Bullshit. Normalerweise an dieser Stelle plaudern Journalisten über Wissenschaft in all ihren Facetten. Heute machen wir es anders. Wir haben einen waschechten Wissenschaftler im Podcast-Studio. Wolfgang Hintertobler, du bist Mykologe. Fangen wir doch damit an. Was ist ein Mykologe? Was macht der den ganzen Tag, wenn er nicht in Podcast-Studios sitzt? Und wie wird man das eigentlich?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mykologe sein bedeutet im Endeffekt, man verschreibt seine Zeit und die Forschung, der Erforschung der Pilze.
Man verkauft seine Seele den Pilzen.
Genau. Man macht einfach nichts anderes mehr, spezialisiert sich darauf, aber eigentlich gibt es ja dieses Mykologiestudium bei uns noch nicht. Das heißt, ich habe eigentlich klassische Botanik studiert, bin aber recht schnell draufgekommen, dass vor allem bei den Inhaltsstoffen von Pflanzen und wie Pflanzen wachsen, es gibt eigentlich keine einzige da draußen, die nicht irgendwie in Symbiose mit Pilze wächst. Und das hat tatsächlich bei mir ausgelöst, dass ich mich immer mehr auf Pilze schon sehr früh im Studium fokussiert habe und mittlerweile einfach mich voll und ganz den Pilzen verschrieben habe und mich jetzt eben Mykologe nenne.
Ist aber interessant eigentlich, das sagt ja ein bisschen was aus, wahrscheinlich auch über den bisherigen Stellenwert der Beforschung von Pilzen, weil man das gar nicht studieren kann, sondern quasi auf Umwegen und über den Weg der Passion mehr oder minder zu diesem Thema finden muss.
Es ist vielleicht gar nicht so sehr der Stellenwert der Pilze, sondern eher historisch gesehen, weil die Pilze ganz lang in der Botanik angesiedelt waren. Das heißt, historisch waren es ja lang Pflanzen oder verrückte Pflanzen, sage ich mal, die nicht ganz ins System gepasst haben. Wenn man ein paar hundert Jahre weiter zurückgeht, waren es Steine. Und es ist jetzt einfach so wirklich die Zeit, vor allem in den letzten Jahrzehnten, wo die Pilze die Aufmerksamkeit auch bekommen und wo auch die Erforschung der Pilze viel leichter fällt, vor allem dadurch, dass es jetzt auch die DNA-Analysen gibt und dass man eben dieses unsichtbare Netzwerk, das ja eigentlich im Boden ist, sichtbar machen kann.
Ja, schon interessant. Also Pilze sind keine Pflanzen, sind aber auch keine Tiere. Was sind sie dann?
Die Pilze haben tatsächlich ihr eigenes biologisches Reich, das Reich der Funga. Es gibt ja die Flora und die Fauna und jetzt gibt es eben auch die Funga. Selbstverständlich, das Leben hat noch viel mehr hervorgebracht. Es gibt die Bakterien, es gibt die Archaea, aber jetzt ist einmal die Zeit der Pilze erstmal. Und sie sind rein von ihrer Zellstruktur näher mit den Tieren, das heißt auch näher mit uns verwandt als mit den Pflanzen. Und deswegen ist es tatsächlich nur historisch zum Erklären, warum man eigentlich Botanik erstmal studieren muss, bevor man zu den Pilzen kommt.
Ja, man liest ja auch, sie sind näher, eben wie du sagst, näher am Tier als an der Pflanze. Darf eigentlich ein Vegetarier Pilze essen?
Ich bin schon der Meinung, dass ein Vegetarier Pilze essen darf. Ich bin selbst Vegetarier, esse sie extrem gerne. Und da muss man tatsächlich evolutionär ja Millionen zurückgehen, wo das noch einzelne Zellen waren. Und da gibt es eigentlich einzelne Zellbausteine, die evolutionär eben näher an den Tieren dran sind, als eben an den Pflanzen.
Wir haben ja unlängst eine große Geschichte gemacht im Profil vor wenigen Wochen, die sich mit den Pilzen befasst hat und wo du dankenswerterweise viel fachlichen Input geliefert hast. Und da hast du den schönen Satz gesagt, der häufigste Pilz ist die unbekannte Art. Was sagt das über unser Wissen über die Welt der Pilze aus?
Ja, die bisherige Pilzforschung oder sehr viel Pilzforschung hat sich eben auf die Pilze konzentriert oder auf die Arten konzentriert, die wir tatsächlich mit freiem Auge wahrnehmen können oder die wir mit dem Mikroskop wahrnehmen können. Und das sind einfach nur Bruchteil dieser Pilze. Also man denkt an typischen Pilze im Wald mit Hut und Stiel. Die sind relativ leicht zum Erforschen. Aber diese Fruchtkörper, die stehen ja eigentlich zum Myzel, zum eigentlichen Lebewesen Pilz, stehen die ja wieder Apfel zum Baum. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, zeichne mir einen Baum und du zeichnest mir einen Apfel, auf dem Stand sind wir eigentlich zur Zeit, was die Mykologie und die mykologische Erforschung und vor allem was die Leute über Pilze wissen angeht. Und deswegen, wir sind einfach noch hinten nach und die Botanik ist uns ein paar hundert Jahre voraus.
Das heißt, was wir sehen, das ist der Fruchtkörper. Wenn wir kleine Pilzkunde machen, ja. Das ist der Fruchtkörper. Und das Myzel ist dieses Netzwerk aus Fäden, Kann man das so sagen?
Ja. Netzwerk aus Fäden, das sind langgezogene Zellen hintereinander, die miteinander verschmelzen, die tatsächlich ein Netzwerk bilden und immer wieder auf die Suche gehen nach neuen Nahrungsquellen, dann wieder miteinander verschmelzen, absterben, sich wieder aufbauen. Es ist tatsächlich ein dynamischer Körper, der gar nicht so leicht abzugrenzen ist.
Und das kann riesig sein, glaube ich. Da gibt's ja, also ein Pilz ist ja das größte Lebewesen der Welt, oder? Das ist der Hallimarsch, der berühmte. Ja?
Genau, das ist ein Hallimarschpilz, der aus Oregon, aus den USA. Er ist, soweit ich mich erinnern kann, bis zu 10 Quadratkilometer groß, haben sie eben rausgefunden, mehrere tausend Tonnen schwer. Die Altersbestimmung war ein bisschen schwierig. Die Wissenschaftlerinnen haben eben gemeint, so zwischen 2 und 8.000 Jahre alt soll dieses Individuum sein in dem Fall. Das ist schon gewaltig.
Das ist echte Langlebigkeit. Ne? Da können wir mit unseren 100 Jahren maximal nicht mit. Ja? Also
schwierig, ja. Also Pilze und vor allem, weil ja, wie ich eben gerade gemeint habe, es ist ein dynamischer Körper. Das heißt, der kann ja auch in dieser Zeit, wo er wächst, kann er sich verändern nochmal, kann sich wieder anpassen. Das heißt, wenn da 2-3 Kilometer dazwischen sind, auf der einen Seite kämpft er gerade gegen irgendeinen Schädling, auf der anderen Seite greift irgendeine Pflanze an, in Form vom Hallimarsch, der wirklich Pflanzen auch angreift oder geschwächte Bäume sich schnappt, und auf der anderen Seite frisst er einfach nur. Und das ist alles ein Organismus mit Kilometer dazwischen.
Du hast das ganz am Anfang angesprochen, diese Symbiose mit allem Möglichen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erklären, wie Pilze mit Pflanzen, anderen Organismen, wie auch immer, wie die kommunizieren. Es ist ja ein recht weit verzweigtes Lebenssystem, oder? In das Pilze da eingebettet sind.
Genau, also Pilze sind ja eigentlich heterotroph. Das bedeutet, sie nehmen Energie von außen auf. Die muss irgendwo herkommen, die Energie. Sie atmen auch Sauerstoff und geben wieder CO2 ab. Und was eben die Pflanzen können, die können CO2 binden, machen Zucker. Und was Pilze natürlich am liebsten essen oder was alle am liebsten essen, ist dieser einfache Zucker. Und deswegen war es evolutionär sehr sinnvoll, Symbiosen vor allem mit Pflanzen einzugehen, weil eben so einfache Nahrungsquelle da ist. Und gleichzeitig haben die Pilze, wenn man ganz weit zurückgeht, wo die Algen an Land gegangen sind, geht man eben davon aus, dass tatsächlich der Landgang der Pflanzen, noch bevor die Wurzeln gehabt haben, nur wegen Pilzen eigentlich möglich war. Weil sonst wären sie austrocknet. Die Pilze haben eben den Schutz geliefert, das Wasser und die Nährstoffe.
Du hast ja eine Art Beratungsunternehmen, das Landwirten, Forstwirten dabei hilft, Pilze zu bestimmen. Kannst du ein bisschen erzählen, welche Art von Beratungstätigkeit du da machst und was man damit anfangen kann?
Genau, also das ist die Firma MyPilz, die gibt es jetzt seit bald 3 Jahren. Und wir haben uns eben darauf fokussiert, Pilzberatung anzubieten. Das heißt jetzt nicht nur für die Landwirtschaft und für Pilzzuchtbetriebe, sondern auch in der Biotechnologie und unter verschiedensten Bedingungen, wo man es braucht, zum Beispiel jetzt auch in neuen Naturschutzprojekten, wo wir durch eine Mikrobiomanalyse zeigen können, wie viele Pilzarten sind eigentlich im Boden, die wir jetzt gar nicht so sammeln können. Und vor allem in der Landwirtschaft, da wo wir eigentlich angefangen haben, ist der Einsatz von Pilzen ja so wichtig, weil wir haben jetzt von dieser Symbiose schon gehört. Alle Leute kennen eigentlich oder haben den Begriff Mykorrhiza schon mal gehört.
Haben Sie das? Ich weiß nicht. Haben Sie?
Viele Leute kennen den, und Mykorrhiza ist eben eine Spezialform dieser Wurzelinteraktion. Das heißt, es gibt Pilze im Boden, die mit den Wurzeln der Pflanze eine Symbiose eingehen, weil die Pflanzen Zucker bereitstellen können von der Photosynthese. Und im Austausch liefern die Pilze eben Nährstoffe, liefern Halt im Boden und vergrößern eben dieses Wurzelnetzwerk, das auch Wasser in trockenen Zeiten herbeigebracht oder zur Pflanze gebracht wird aus Regionen meterweit weg von da, wo die Wurzel eigentlich selber hinreichen
kann. Das heißt, Bäume zum Beispiel, die sonst unter Trockenstress geraten, verstehe ich das richtig, genau, würden davon profitieren zum Beispiel?
Profitiert, jeder Baum, der da draußen steht, profitiert irgendwie davon, weil dieses Wurzelnetzwerk gar nicht groß genug ist, dass in einem Trockenstress die Pflanze rein durch die Wurzeln genügend Fläche besiedeln könnte, um all die Nährstoffe und Wasser zu kriegen. Und die Pilze im Tauschsystem bringen das Wasser und die Nährstoffe eben zu den Pflanzen. Und das wirklich Spannende ist auch, da gibt es Forschung, dass die Pilze sogar so eine Art Handel betreiben. Das heißt, da wo wenig Nährstoffe sind, verkaufen sie den teurer als da wo viele Nährstoffe sind.
Was kann man sich in dem Zusammenhang unter teurer vorstellen?
Gegen mehr Zucker. gibt es wunderschöne Forschung. Passiert natürlich das meiste in der Petrischale noch und ist sehr schwer draußen zum Erforschen. Aber es sind wunderschöne Forschungsergebnisse, wo man wirklich auch sieht, dass das nicht nur in eine Richtung geht oder nicht nur der liebe Pilz oder die liebe Pflanze, sondern da geht es einfach darum, dass der jeder Organismus für sich das meiste auch herausschlägt.
Aus das heißt, kein Zucker, nehmt es kein Zuckerl von fremden Bäumen, gilt da in diesem Fall nicht.
Nein, das gilt so nicht. Aber es ist tatsächlich so ein großes Myzelnetzwerk, das interagiert mit Hunderten von Pflanzen, egal ob jetzt auf dem Acker oder im Wald. Im Wald sind die Systeme natürlich stabiler, weil sie sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte etablieren können. Und ja, so ist eigentlich das Pflanzenwachstum und gesunde Pflanzen ist erst möglich, durch das Pilze im Boden sind.
Und das könnte man auch gezielt beeinflussen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die Probleme mit zu trockenen Jahren, unter denen die Bäume leiden, ist ja fast ständig vorhanden. Könnte man das, weiß nicht, mit gezieltem Ausbringen von Pilzen beeinflussen?
Genau, also wir bieten das auch an, dass wir eben Nützlinge finden aus der Region und genau diese Nützlinge eben definieren im Labor durch deren Analysen, schauen, ob die wirklich gut auch für die Pflanze sind und die auch in der gleichen Region wieder ausbringen. Es ist jetzt natürlich nie der eine Pilz im Boden, der das ganze Ökosystem besser macht, aber ab dem Moment, wo man einen Pilz fördert, ab dem Moment, wo man diesen einen Nützling aussetzt, schaut man ja darauf, dass der Boden besser gepflegt wird. Das heißt durch Zwischenbegrünung zum Beispiel. Diese ganzen klassischen Probleme, die wir aktuell klimatisch haben durch austrocknende Böden und dann wieder Starkregen, die können durch eine ordentliche Bodenbewirtschaftung zumindest minimiert werden, weil einfach Pilze, sie leben in der Erde, sie brauchen Sauerstoff. Das heißt, die sorgen dafür, dass der Boden locker ist. Sie sorgen dafür, dass die Krümel zusammengehalten werden vom Netzwerk. Deswegen kann es bei Starkregen weniger weggeschwemmt werden. Und gleichzeitig liefern sie eben auch Wasser in Trockenperioden, weil sie natürlich auf die Pflanzen auch angewiesen sind und die am Leben halten wollen.
Und es wäre eigentlich eine relativ einfache, wahrscheinlich auch relativ kostengünstige und vor allem verträgliche Methode.
Selbstverständlich. Es ist was es eigentlich seit langer Zeit, vor allem in der Permakultur, schon gibt. In der konventionellen Landwirtschaft macht es absolut Sinn, dass man wirklich auf einzelne Nützlinge auch zurückgreift, die spezifisch fördert, weil man es eben auch an die Pflanzen, die man gerade anbauen will, anpassen kann. Und ja, im Endeffekt ist es so, wenn Pflanzen zu lange durch künstlichen Dünger verwöhnt werden, sind das wie verwöhnte Kinder. Wenn ich ja eh die Nährstoffe so habe, warum soll ich Zucker tauschen? Und deswegen ist auch die Umstellung oft so schwierig, weil wenn kein Bodenmikrobiom mehr da ist und plötzlich der Dünger weg ist, wo sollen die Nährstoffe herkommen?
Bodenmikrobiom ist das gleiche wie das, also jetzt natürlich übertragen, aber wie das menschliche Mikrobiom, eine Zusammensetzung aus Bakterien, Mikroorganismen, Pilzen, all dem. Ne?
Genau, also das Wort Mikrobiom wird einfach für ein Ökosystem von mikroskopisch kleinen Lebewesen hergenommen und das sind manchmal mehrere hundert bis mehrere tausend Arten. Kennt man dieses Schöne in einem Esslöffel, das sind mehrere Kilometer Pilzfäden und mehrere Millionen Bakterien. Das heißt, wirklich die Dimension von einem Mikrobiom vorzustellen, das sprengt eigentlich unser Vorstellungsvermögen, aber es gibt es wirklich.
Und in der Landwirtschaft könnte man wahrscheinlich auch Trockenstress zum Beispiel damit entgegnen oder auch Schädlingsbefall zum Beispiel bekämpfen? Wäre das eine Variante oder eine Einsatzmöglichkeit für Pilze in der Landwirtschaft?
Selbstverständlich. Also Trockenstress ist relativ leicht eigentlich zu beseitigen, falls die richtigen Pflanzen sind, richtige Boden, richtiger Pilz, selbstverständlich. Es braucht individuelle Lösungen hier, aber eben auch die Schädlinge, weil Schädlinge sind ja nicht per se schlecht. Gut, schlecht gibt es in der Natur eigentlich nicht, sondern wir wollen ja mit unseren Maschinen relativ einheitliche Ernte haben. Wir wollen viel von einer Pflanze ernten und deswegen haben wir diese Monokulturen. Die sind notwendig. Absolut, aber gleichzeitig fördern sie eben auch, dass sich einzelne Schädlinge gut ausbreiten können. Wir sehen ja das, wenn zu viele Menschen an einem Ort sind und einer ist krank, es wird sich ausbreiten, wenn wir ja, die Nahrung einfach liefern für die Schädlinge. Und da gibt es eben viele Pilze, wie auch zum Beispiel Trichodermapilze, mit denen wir arbeiten, die diese Schädlinge wirklich gezielt auch fressen. Und da gibt es eine tolle Forschung auch vom letzten Jahr von der TU München, die sogar zeigt, dass die Pilze unterscheiden zwischen Pilzen, die gut für die Pflanzen sind, also für ihre Nahrungsquelle, und die Pflanzen angreifen. Mhm. Auch wieder Petrischalenversuche, selbstverständlich, aber die Ergebnisse sind so eindeutig, dass da wirklich das Mikrobiom im Endeffekt Richtung Gesundheit geht, gesunder Boden, weil ja alle voneinander abhängig sind.
Mhm. Und das wäre eine, vermutlich auch eine Möglichkeit, Schädlingsbekämpfungsmittel einzusparen?
Selbstverständlich. Das ist einfach so, dass natürliche Lösungen haben den großen Vorteil, dass ja gleichzeitig der Nützling und der Schädling, die evoluieren ja. Wenn jetzt ein einzelnes Schädlingsbekämpfungsmittel drauf tut, wird der Schädling auch evoluieren, der wird sich auch anpassen und deswegen wirken ja so viele Sachen einfach nicht mehr. Und die werden nur immer giftiger, werden in immer größere Mengen eingesetzt und was das für Folgen haben kann, kennen wir eigentlich.
Das kennen wir auch im Humanbereich natürlich, wenn man an die diversen Krankenhauskeime denkt. Genau. Ist da im übertragenen Sinne nichts anderes wahrscheinlich.
Genau, es ist tatsächlich das Gleiche. Man kann jetzt sagen, die Antibiotika wurden zu viel eingesetzt. Weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einfach regelmäßig neue braucht. Und da ist jetzt tatsächlich auch die ganzen Pilzarten, die wir noch nicht erforscht haben, die bieten jetzt eben das große Potenzial, dass wir da diesem Wettlauf auch mithalten können.
Das heißt, dass man möglicherweise, also Antibiotika sind ja eine Erfolgsgeschichte der Pilze. Könnte man da neue Antibiotika finden, wenn man mehr ins Reich der Pilze eintaucht und unbekannte Arten findet?
Das ist auf jeden Fall möglich, wird auch gemacht, wahrscheinlich noch nicht so viel, wie ich es persönlich jetzt gern hätte. Aber da die Pilze ja, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, mit Hunderten und Tausenden anderen Organismen auf einem sehr, sehr kleinen Raum leben, müssen die ja irgendwelche Abwehrmechanismen haben, weil sie können ja nicht weglaufen. Und deswegen geben die einfach Substanzen ab, die ihr Futter vor den anderen verteidigt. Und da kommen eigentlich diese Antibiotika her. Und man kennt ja eben diesen klassischen Penicillinpilz, der Penicillium, und der produziert ja diese Giftstoffe, oder wir benutzen es als Antibiotika, ja auch nur, um seine Futterquelle vor den Bakterien zu beschützen.
Die stehen in ständiger Konkurrenz. Wir haben Pilze, wir haben Bakterien, es gibt andere Mikroorganismen, die kämpfen um Lebensraum und um Ressourcen. Und das ist das Geheimnis der Antibiotika.
Das ist das Geheimnis der Antibiotika und das ist die Definition von einem Ökosystem.
Und da wäre eben die Hoffnung, oder es wäre durchaus denkbar, wenn man sich dem Thema ordentlich widmet, dass da neue Medizin gefunden werden kann.
Genau, es wird auch ganz viel gemacht. Also auch wir haben allein durch unsere Zusammenarbeit mit Landwirten und Landwirtinnen haben wir unglaublich viele Pilze mittlerweile im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe. Und einige davon sind auch neue Arten. Und mit allen von denen könnten wir mal jetzt Tests machen. Hey, was produzieren die eigentlich? Sind da neue Sachen drin? Natürlich, wie lange Medikamentenentwicklung dauert, hat man ja auch schon gehört. Da geht es um Jahre und da geht es um sehr, sehr viel Geld. Deswegen hinkt es nur ein bisschen hinterher, aber es ist tatsächlich das größte Potenzial, was wir gerade haben, um sehr, sehr viele Krankheiten in der Zukunft auf uns zukommen, auch Herr zu werden.
Schimmelpilze haben ja sonst ein schlechtes Image eher, wenn sie über Brot herfallen oder auf feuchten Wänden im Badezimmer wachsen, hat man das nicht so gern. Ist ja auch gesundheitsschädlich oder kann gesundheitsschädlich sein. Also Pilze haben oft nicht den besten Ruf, muss man leider sagen. Aber es gibt ja noch eine Fülle anderer Anwendungen. Das war auch, darum hat mich ja auch das Thema interessiert. Es ist ja unglaublich, was man mit Pilzen alles machen kann und welche bisher in großindustriellem Maßstab hergestellten Dinge es ersetzen könnte. Du hast ja auch eine Art Überblicksstudie gemacht, die erklärt, welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt und wie da im Moment die Situation in Österreich aussieht. Vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassen, was da der Stand der Dinge ist.
Genau, da haben wir eine Studie für das Umweltministerium geschrieben und da ging es darum, welches Potenzial eigentlich die Pilze für die österreichische Kreislaufwirtschaft bereithalten. Und da haben wir uns vor allem auf die drei Teilbereiche eben Baumaterialien aus Pilze, also die Mykomaterialien, konzentriert, den Einsatz von Pilzen in der Abfallverwertung oder Aufwertung
Dann Medizin, glaube ich, kommt vor in der Studie auch, oder? Der ganze Bereich der Enzyme und all das kommt, glaube ich, auch vor da drin. Ne?
Genau, und selbstverständlich, ja. Was man jetzt sonst noch mit den Pilzen machen kann und auch mir eine gute Einleitung geboten, wo wir eigentlich stehen, wo wir hingehen und welches Potenzial eigentlich da sind. Genau, das dritte Thema ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, das sind natürlich die Speisepilze. Das war das prominenteste Thema.
Die Speisepilze, klar. Ja.
Und hier ist halt wirklich nur extrem großes Potenzial, weil einfach viel zu wenig Speisepilze eigentlich noch gegessen werden bei uns. Wenn man das jetzt mit asiatischen Ländern vergleicht, ist ja 10, 20 Mal mehr pro Jahr wird dann Kilos an Speisepilze verzehrt. Und Speisepilze bieten halt die ganz große Chance, dass man eigentlich regionale Reststoffe, was eigentlich bisher ungenutzt ist, dass man die zu hochwertigen Lebensmitteln umwandelt. Und natürlich macht es in einer Zeit, wo der Fleischkonsum vor allem aus Gesundheitsgründen auch immer mehr reduziert wird, ist das natürlich eine super Alternative, um eine gesunde Proteinquelle zu machen.
Bei uns man isst Champignons, der Österreicher gern bochene Champignons natürlich. Ne? Vielleicht noch, na gut, Eierschwammerl gibt es natürlich und Steinpilze, aber das war es dann meistens auch schon. Ne? Und es gibt eine Unmenge an anderen Pilzen.
Es wird noch so, so viel mehr da draußen geben. Wir haben das auch in der Studie empfohlen, dass es wirklich Aufklärungsarbeit braucht. Man muss in die Schulen gehen, man muss den Leuten Kochrezepte geben, man muss ihnen zeigen, wie koche ich eigentlich mit Pilze. Weil, ja, was machen sie am meisten? Ein Schwammerl, so hast du die Knödel. Und es sind einfach nicht viele, die Leute auch sich im Wald sammeln trauen. Wir haben ja unglaublich viele Speisepilze da draußen. Ja,
das kann auch böse ausgehen natürlich, ne?
Es kann böse ausgehen, aber die paar muss man eben kennen. Ich meine, wir haben mehr Giftpflanzen in Österreich als Giftpilze, aber vor den Pflanzen fürchtet man sich bei Weitem nicht so sehr wie vor den Giftpilzen. Es ist verständlich, eine Verwechslung kann tödlich enden, ist auch nicht allzu angenehm. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, und man sieht es ja in Kulturen, die für die Pilze sammeln gehen ganz normal ist, wo das zum täglichen Speiseplan gehört, die schaffen das ja auch. Und wenn man die paar kennt, die einfach nicht gut für uns sind, dann hat man einen gut gedeckten Teller eigentlich über das ganze Jahr sogar.
Mhm. Über das ganze Jahr. Man könnte im Jänner Ausschau halten bis Dezember.
Jetzt ist die Zeit der Austernseitlinge. Die brauchen die Kälte und jetzt gerade ist, man muss nur mehr auf die Social Media Kanäle schauen, jetzt werden gerade die großen Austernseitlinge. Und
die wachsen auch in freier Natur.
Die wachsen in freier Natur.
Wo findet man die?
Tatsächlich überall rund um Wien, fast in allen Wäldern. Also vom Forst bis zum naturbelassenen Wald gibt es unglaublich viele von Austernseitling, Lungenseitling und eben die Seitlinge vor allem. Die haben jetzt gerade den großen Hype. Und im Prater gibt es genug zu essen, sage ich mal, aber auch rund um Wien, überall. Man muss sie einfach nur wirklich gut auskennen und dafür gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel von der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft, sich auch die Pilzberatung zu gehen, die Pilze, die man gesammelt hat, anschauen zu lassen. Und so lernt man einfach mit jedem Mal mehr und traut sich dann auch und hat ein gesundes Essen selber gesammelt.
Mhm. Aber aus Austernpilzen kann man ja auch Materialien basteln. Ich habe das gesehen auch, das war wirklich sehr beeindruckend, wie man aus, in dem Fall waren es Austernpilze, daraus zum Beispiel komplett neue Arten von Dämmstoffen entwickelt. Das ist schon spannend. Wie funktioniert das? Wie macht man das?
Also die Austernpilze haben den ganz großen Vorteil, sie sind resistent. Sie wachsen schnell, sie können sich gut wehren gegen Kontaminationen. Und deswegen waren es auch die ersten, wo man so Mykomaterialien ausprobiert hat. Und mittlerweile geht man eher Richtung so reiche Pilze, also die so ganz feste Fruchtkörper auch haben, weil man da andere Materialeigenschaften wieder erzeugen kann. Aber die Basis ist immer Reststoff. Klassisch Sägemehl, Sägespäne, aber da kommen gerade noch so viele neue Sachen, also von bis zu dieser Altkleidersammlung, dass man die eben auf alte Stoffreste wachsen lässt.
Das heißt, man bringt Pilze auf Sägespäne oder auf alte Kleider auf und lässt die einfach wachsen.
Genau. Und das Tolle ist eben, es ist von der Form unabhängig. Das heißt, sobald man eine Form hat, egal ob das jetzt die Form von einem Kreis, von einer Dämmplatte hat oder von einem Herz, sobald man Sägespäne reinfüllen kann, der Pilz ist ja mikroskopisch klein. Man muss den nur durchwachsen lassen und bevor er natürlich die Fruchtkörper macht und alles abgebaut ist, trocknet man ihn. Und da ist mal die Basis von einem Mykomaterial fertig. Man kann es weiter behandeln, gibt es unglaublich viele Verfahren, im Endeffekt ähnlich der Ledergerbung, wenn man jetzt eben Leder herstellen mag. Ja. Hat ja auch Proteine in der Zellwand, genauso wie die Haut von Tieren und deswegen kann man die auch gerben, man kann sie verstärken, je nach Einsatzgebiet. Und da ist es jetzt eben auch notwendig, dass man eben nicht nur mit dem Austernseitling arbeitet, dass man nicht nur mit dem Reishi-Pilz arbeitet, weil einfach jeder einzelne Pilz neue Eigenschaften in die Materialien reinbringt. Und somit können sie am Schluss nicht nur Dämmplatten sein, sondern können eigentlich überall verwendet werden. Und es wäre wirklich schön, wenn wir weniger Styropor, vor allem im Versandhandel, eigentlich hätten. Und da braucht man nicht einmal die allerbesten Eigenschaften, weil sie bloß 3 Tage bei der Post überleben muss.
Ja. Mhm. Ist zwar auch manchmal eine Herausforderung, aber ja, es ist nicht eine relativ kurze. Aber sonst könnte man jede Form machen. Man könnte jetzt einen Weihnachtsmann, eine Weihnachtsmann-Form nehmen und einen Weihnachtsmann aus Pilz herstellen.
Kein Problem. Sobald man die Form hat, kann man alles machen. Gibt sehr kreative Projekte mit 3D-Druckern, mit Sägespäne füllen, Pilz rein, eine Woche warten, trocknen, fertig.
Das heißt, das Trocknen ist auch wichtig, weil sonst wächst er weiter, ne?
Genau. Also es ist schon so, dass die Pilze natürlich das komplett abbauen wollen und sie wollen Fruchtkörper machen. Das heißt, dieses Trocknen in den richtigen Moment einfach abzubrechen und sagen, ich trockne das jetzt, damit es nicht weiter wächst. Ab dem Moment hat man Material. Und hier ist es eben auch sehr, sehr wichtig, wo wir auch stark daran arbeiten, dass man regionale Pilze für solche Materialien verwendet, damit man eben nicht aus Versehen irgendwelche Pilze, die eigentlich nicht in das Ökosystem gehören, einschleppt. Und ja, das ist ein großes Thema auch bei den Mykomaterialien oder auch bei anderen Anwendungen.
Und wenn jetzt, ich weiß nicht, Dämmstoffe macht zum Beispiel, muss ich ja auch Pilze nehmen, die jetzt keinen gesundheitlichen Schaden anrichten, oder ist es dann wurscht?
Genau, also der gesundheitliche Schaden, vor allem im Innenraumbereich, der bezieht sich ja meistens eben auf Sporen, seltener auch auf Giftstoffe, die die Pilze produzieren. Das heißt, man muss wirklich Profi sein, man muss wissen, was man macht, weil natürlich eine verschimmelte Dämmplatte, die produziert genauso viele Sporen wie jetzt eine verschimmelte Wand in der Wohnung. Und da muss man sich einfach auskennen und sagen, hey, nein, das passt, das ist nur Myzel, da kommen jetzt keine Giftstoffe raus. Deswegen werden auch derzeit hauptsächlich Speisepilze verwendet, weil wenn ich es essen würde, weiß ich auch, dass ich daneben leben mag.
Ja, das auch, dass man das auch gerne überleben möchte und nicht davon krank wird. Aber es wäre auch eine gigantische Chance, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und mir die ganzen Wohnblocks ansehe, die hochgezogen werden, sehe ich neben jedem dieser Wohnblocks Tonnen von Kunststoff zur Dämmung herumliegen und denke mir jedes Mal, wir produzieren hier aber Millionen Tonnen von Sondermüll, mit denen man irgendwann mal umgehen wird müssen. Das heißt, mit Pilzen könnte man das ersetzen.
Grundsätzlich ist es möglich, das Ganze mit Pilze zu ersetzen. Es hat ja davor auch schon Dämmung aus Stroh gegeben. Man braucht tatsächlich einfach nur einen legalen Rahmen, dass die Häuslebauer auch entscheiden können, ja, das nehme ich, das passt, das ist versichert. Und hier gibt es zumindest in der Forschung oder publiziert und getestet, die Materialeigenschaften passen, die Flammeigenschaften passen. Da kann man Feuerzeug ranhalten.
Das, ja, das habe ich gesehen. Ja, das ist total, total spannend. Ich habe das ja gesehen bei jemandem in Wien, der die erste Prototypen davon herstellt. Der hat das Feuerzeug dran gehalten und nichts. Ja. Das ist feuerfest.
Die brennen nicht. Das ist wie Leder. Brennt ja auch nicht. Es glimmt, es kohlt ein bisschen. Von dem her, es wären eigentlich alle Eigenschaften gegeben, dass man es tatsächlich ersetzen kann. Man könnte regionale Rohstoffe nutzen, was ja bei den Pilzen das ganz wichtige Thema ist, weil man darf nicht vergessen, alles, was wir an biologischen oder Kreislaufwirtschaftsthemen haben, da ist ja meistens der Transport das große Problem. Weil was hilft es mir, Sägespäne quer durch Europa zu transportieren und sagen, das ist CO2-neutral? Der Diesel ist das Problem. Aber wenn man regionale Reststoffe nutzen kann und was wir vor allem in Österreich haben, wir haben eine starke Landwirtschaft, wir haben eine starke Forstwirtschaft. Das heißt, wir haben die Grundlage für eine gute Pilzwirtschaft hier auch. Und wenn man die Sachen einfach mitdenkt, dann hat man perfektes Material und jetzt geht es darum, dass man auch in der Zertifizierung nachzieht und das Ganze zugänglich macht.
Also man könnte Wärmedämmung machen, Schalldämmung natürlich auch. Man könnte auch ganze Häuser daraus bauen, oder? Es gibt ja auch sozusagen Baumaterial, sowas wie ein Wandelementersatz aus Pilzen, habe ich gesehen.
Es wird häufig gemacht, es sind meistens Kunstprojekte noch oder es sind Entwicklungsprojekte, vor allem in Afrika gibt es einige sehr tolle Projekte und die kommen direkt aus der Pilzzucht. Das heißt, dieses abgeerntete Substrat, was übrig bleibt, nachdem ich die Fruchtkörper abgeschnitten habe, das kann man trocknen und kann Häuser draus bauen. Das funktioniert, sieht gut aus.
Unglaublich.
Und ist stabil. Ich habe selber schon mal gemacht, das kann man quer durch den Raum werfen und da bröselt ein bisschen was ab, aber das ist stabil. Also ich glaube auch, dass man ein mehrstöckiges Haus draus bauen könnte.
Ich meine, es wär auch leicht natürlich, es wäre auch ziemlich leicht wahrscheinlich. Ja?
Es ist relativ leicht, es ist Holz und Myzel. Ja. Mhm. Also schwerer als Holz wird es nicht werden, sondern eher viel leichter. Und es ist eben, je nachdem wie es behandelt wird, entweder von Dauer oder für Kurzzeitprojekte ideal und danach kommt es auf den Kompost und wird wieder zu Humus. Mhm.
Was mich ja auch fasziniert hat, in Linz wird an Elektronikbauteilen auf Pilzbasis gearbeitet. Das ist auch total spannend, dass man die Basis für Schaltkreise, für Leiterplatten, Platinen, all das, für Sensoren, eben verschiedenste elektronische Bauteile, dass man das auf Pilzbasis machen kann, ist auch super.
Das ist eine der, es hat eine große Medienaufmerksamkeit auch kriegt, dieses Projekt. Es ist auch tatsächlich genial, und weil wir haben ja heutzutage das Problem, dass wir umgeben sind von kleinen Mikrochips, die alle Einwegprodukte sind. Das heißt, jedes Mal, wenn man in den Supermarkt geht und es piepst irgendwo, weil jemand zu nahe mit irgendeinem Produkt an den Ausgang gekommen ist, ist ein kleiner Mikrochip da drinnen. Und das ist jedes Mal Plastik.
Ja, Plastik. Man muss es irgendwo auf irgendwas aufbringen, und genau, das ist halt Plastik. Ne?
Und die haben es halt eben geschafft, dass sie diese Schaltkreise, diese Mini-Elektronik einfach auf Pilzleder aufgebracht haben, und deswegen ist zumindest einmal, bis auf die Metalle, ist der Rest kompostierbar plötzlich, und es könnten Tonnen, aber tausende Tonnen an Plastik eingespart werden von diesen Einwegelektronikteilen.
Unglaublich. Also die Möglichkeiten sind gigantisch. Was haben wir noch vergessen? Haben wir noch irgendein wichtiges Anwendungsgebiet vergessen? Ja, natürlich die Abfallwirtschaft. Das ist schon auch. Du hast es erwähnt vorher, dass das eins der Themen ist, die ihr behandelt habt in diesem Kompendium. Aber wie kann man sich das vorstellen? Abfallwirtschaft mit Pilzen.
Ja, da gibt es zweierlei Sachen. Einerseits der Abfall, der bei uns täglich eben anfällt. Wir haben ja vor allem Plastikmüll. Da ist jetzt gibt es ja ganz viel Forschung an Bakterien und Pilzen, die dieses Plastik jetzt auch zerlegen sollen. Weil man sieht ja, dieses Plastik, das da für Jahre irgendwo im Meer rumtreibt oder eingegraben ist, das hat sich leicht zersetzt. Und da haben sie halt angefangen zum Forschen. Gibt es ja tolle Projekte, wo sie es von Stränden Pilze wegsammeln, die eben auf Plastik wachsen. Und die untersuchen, welche Enzyme es braucht, dass wir den Plastikmüll einfach abbauen können und einfach nur den Kohlenstoff, der da drin eigentlich gebunden ist, dass wir den nutzen können. Das ist noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen, weil Plastik ja sehr stabile Oberfläche hat. Mhm. Deswegen ist selbst für einen Pilz schwierig, da reinzuwachsen. Aber da ist ein Riesenpotenzial für die Zukunft, weil Plastik der letzten 100 Jahre liegt ja immer noch rum. Und was für uns in der Studie auch ein sehr wichtiges Thema war, ist diese Mykoremediation. Das bedeutet praktisch, mit der Hilfe von Pilze Schadstoffe in belasteten Böden rauszukriegen. Weil wir haben sehr viele Böden, die, man stellt sich einen Schrottplatz vor, wo ganz lang das Öl und das Benzin aus Autos ausgetreten ist, in den Boden angereichert hat, und der Boden ist extrem verdichtet. Und da hat schon Paul Stamets in den 80er, 90er Jahren hat gezeigt, dass wenn man den Boden belüftet, dass da wieder Leben drin ist und einfach nur Speisepilzreste reingibt, dass diese Reststoffe in kürzester Zeit abgebaut werden und der Boden eigentlich wieder gesund ist. Und das bietet so viel Potenzial, weil es aktuell für sehr kleine Gebiete unendlich viel Geld kostet, die Erde abzutragen und je nach Schadstoff zu verbrennen. Und das ist die aktuelle Methode, die am häufigsten genutzt wird. Aber einfach einmal ein, zwei Jahre lang die Pilze die Arbeit machen lassen und dann nochmal messen, was müssen wir jetzt machen, das ist eigentlich die Zukunft. Und in die Richtung soll es gehen, und da ist ein sehr, sehr großes Potenzial, was wir mit Pilze erreichen können.
Und viele weitere Dinge kommen ganz bestimmt hinzu. Gibt es bei euch jetzt im Moment bestimmte Initiativen, die man noch erwähnen sollte? Bestimmte Stoßrichtungen, neue Ideen, neue Anwendungsmöglichkeiten, die ihr euch gerade näher ansieht?
Also was wir jetzt das letzte Jahr sehr intensiv entwickelt haben, ist diese Mikrobiomanalyse von Pilze. Das heißt, dass wir wirklich in sehr vielen Naturschutzprojekten oder auch Renaturierungsprojekte, die jetzt gerade kommen, dass wir im Boden monitoren können, welchen Einfluss diese Maßnahmen eigentlich auf die Arten hat. Weil man kann ja jetzt bei Bäumen, Vögeln, Insekten, kann man relativ schön zählen. Aber bei Pilze im Herbst rausgehen und hoffen, man sieht die Diversität, das kann ein paar Jahrzehnte dauern, bevor man merkt, dass irgendwas gut worden ist. Aber sobald man die Mikrobiomanalyse macht, das heißt wirklich die Erdproben anschaut und wie viele hunderte Arten da drin sind, das ist jetzt gerade unser großes Ziel, dass wir einfach diese unsichtbare Welt zugänglich machen und dass wir es vor allem zugänglich machen für solche Projekte, dass ganz schnell auch gezeigt werden kann, Maßnahmen haben eine Wirkung. Es hat sich gelohnt, das zu machen. Und da braucht es eben solche auf DNA-Analyse beruhenden Methoden. Ja.
Das hat das natürlich ganz massiv wahrscheinlich vorangebracht, dass man jetzt relativ leicht und schnell und auch kostengünstig DNA DNA-Analytik durchführen kann. Das ist natürlich ein
genau, wenn man jetzt an das Human-Genom-Projekt denkt, das hat ja noch 1 Milliarde und aufwärts gekostet, da haben ja hunderte und tausende Leute dran gearbeitet. Mittlerweile ist das tatsächlich ein Overnight-Service, das heißt, auf 2-3 Tage kriegt man das Gleiche für wenige 100 €. Und das hat es tatsächlich möglich gemacht. Das heißt, solche Sachen vor 20, 30 Jahren war nicht dran zu denken. Ne? Mittlerweile ist es möglich und es macht auch wirklich sehr viel Spaß, bei MyPilz an diesen Themen jetzt zu arbeiten.
Da kommt sicher noch was. Es gibt 3,5 Millionen ungefähr Pilze, so in etwa, glaube ich.
Ja, genau. 3,5 Millionen ist also eine konservative Schätzung. Ja. Wenn man jetzt die Leute fragt, die nur diese Mikrobiomanalysen machen, findet man sogar wissenschaftliche Publikationen, die von 15 Millionen ausgehen. Aber wenn wir jetzt mal bei dem 3,5 bleiben, diese 150.000 Arten, die aktuell einen Namen bekommen haben, sind so ungefähr 4-5% von der Fülle, die da draußen sind. Das heißt, das Potenzial ist unendlich. Und was wir jetzt schon geschafft haben, das bietet doch einen sehr optimistischen Blick, was wir in den nächsten Jahren noch erreichen können.
Das heißt, es wird noch viel zu tun sein. Da ist noch einiges zu entdecken in der Welt der Pilze. Damit sagen wir für heute vielen Dank Wolfgang Hinterdobler fürs Kommen und für die umfassende Erklärung der Welt der Pilze. Und wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt No Bullshit.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.